Talk, der europäische Tech-Podcast.
Wacken.
IGTV.
Apple Pay.
Sparkasse.
Telegram.
Virenschutz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute mit der Nummer 3818. Und mit dabei ist, wie schon angekündigt bei der letzten Sendung, der Achim aus dem Büro, aus dem schönen, da wo der See liegt.
Ja, der liegt ja in Dortmund.
Liegt auch in Dortmund, stimmt.
Genau, servus. Und der heute zu zweit, der August ist ja der Monat, wo der Jan Urlaub bekommen hat von uns und wir uns hier durcharbeiten müssen.
Und wie wir ja letztes Mal auch gesagt haben, wir versuchen es jede Woche hinzubekommen. Und du hast ja auch gerade angekündigt, du warst oder gingst ja aufs Wacken. Und da war leider nicht so viel mit Internet, wie ich gelesen habe.
Genau, was dann auch, wie soll man sagen halt. Ich erzähle jetzt einfach mal. Die Telekom, gerne. Die Deutsche Telekom, die ist einer der Hauptsponsoren auf Wacken. Und da gibt es mit ihrer komischen Magenta 360-Grad-App und Musikstreaming und weiß der Teufel was. Ich bin ja Kunde bei der Telekom im besten Netz Deutschlands, wie sie so gern sagen. Und ich hatte praktisch null Netz. Also auf dem Campingplatz, wo ich war, konnte ich nichts machen. Ich konnte mich an die Ecke vom Campingplatz bewegen. Dann habe ich halt mit Mühe und Not, Twitter nutzen können. Also dass auch mal was rein und raus ging und ein paar Mails, aber das war es dann auch so, auch schon. Also Snappen und Krimskrams ging da auch schon gar nicht. Auf dem Festivalgelände ging es halt mal ja so für 10 Minuten ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht super. Und dann war es wieder komplett weg. Ja, so schaut das da aus auf Wacken. Und die haben halt auch so ein paar Mobilfunkmasten aufgestellt, wo man auch freies WLAN bekommen konnte für, glaube ich, 15 Minuten für jeden. Auch geil. Oder 30 Minuten auf jeden Fall. So eine absurde kurze Zeit. Was ich nie ausprobiert habe.
Pro Tag, oder?
Genau, pro Tag. Was aber anscheinend auch für viele nicht funktioniert hat, weil man da nicht reinkam, weil das wohl auch limitiert war. Ja, auf Twitter gab es da, glaube ich, auch nochmal ein Hin und Her. Haben ja logischerweise sich da ein paar Leute lautstark beschwert. Und ich glaube, die Telekom hat auch sowas in die Richtung gesagt. Sie waren dann auch überrascht und der Andrang war so groß. Ja, ist ja auch erst das 29. Mal. Und ist ja überraschend, dass wieder so viele Leute wie im letzten Jahr da waren.
Und man hätte ja nicht ahnen können, dass es auch der ein oder andere Instagrammer und Snapchatter da sein wird, der das ein oder andere Foto oder Kurzvideo hätte hochladen wollen. Gibt's genau. Ja auch erst seit gestern die Möglichkeiten.
Ja. Also man muss ja noch nicht mal man muss ja noch nicht mal abschätzen, dass dem gleichen Anzahl an Leuten wie im letzten Jahr kommt, weil man hat ja Tickets, die verkauft worden sind. Entsprechend hat der Veranstalter ja auch Daten, die er, glaube ich, auch jetzt nicht geheim hält.
Und die Wacken war nicht so ausverkauft vorab, oder schon?
Das weiß ich nicht, ich glaube schon, weil auf jeden Fall stehen auf der Straße auch Leute, die noch Tickets suchen, also von daher wird es ausverkauft sein.
Ja, das nächste Jahr machen sie es besser, dann ist ja das 30. habe ich das richtig mitbekommen, in dem Fall?
Ja, und dementsprechend war halt aus dem Wohnwagen eben auch nichts mit Arbeiten, was mich auch ein bisschen zurückgeschmissen hat und natürlich dann auch nichts mit Podcasten.
Aber es gab eine Daily, die du zumindest im Wohnwagen produziert hast, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder?
Genau, die habe ich aber hinterher auf einem Campingplatz, weil wir müssen sonntags immer noch einen Zwischenstopp einlegen, weil wir unseren Wohnwagen da oben abgeben müssen und die erst montags wieder aufmachen. Und da haben wir einen Campingplatz an der Elbe südlich von Hamburg, glaube ich, Rast gemacht. Und ich habe versucht, da zu produzieren, was leider halt auch mehr schlecht als recht ging. Und ich habe, glaube ich, für die normale Daily 5-6 Minuten einsprechen ist natürlich nicht das Thema, aber vorher recherchieren Themen und dann noch schlimmer das Hochladen hinterher, habe ich, glaube ich, am Ende des Tages eine Stunde, anderthalb gebraucht.
Für das, was ist es jeweils, so 15 Megabyte-File?
Ja, und ich konnte halt sehen, wie der Balken sich bewegt und dann wieder nicht bewegt und stehen bleibt. Wo ich da natürlich keinen Vorwurf mache, dass es ein Campingplatz an der Elbe halte. Ich meine, das ist eben kein Festival, wo ein Veranstalter ist und wo ein Sponsor ist und der auch noch das angeblich beste Netz Deutschlands hat.
Ich musste schmunzeln Ende letzter Woche, bevor ich grippig abwesend war, war ich noch am Geburtstagsfest von meinem Paten. Und der wohnt direkt an der deutschen Grenze. Und dann umso mehr, dass wir, und also das Dorf ist an der Grenze und das Restaurant, wo wir waren, ist ganz unten am Rhein entlang, wo wirklich die Grenze ist. Und umso näher es ins Restaurant ging, umso mehr ging es in Richtung Edge. Und im Restaurant war wirklich nur noch Edge-Leitung da. Und ich dachte einfach so, nee, kann es nicht sein. Ist einer der Flecke, die von der Schweizer Seite her nicht allzu ideal abgedeckt wird. Normalerweise hast du ja in Deutschland noch Schweizer Netz und da war es so, dass ich Vodafone-Netz hatte. Ich muss sagen, ich war ja nicht im besten deutschen Netz. Muss man vielleicht dazu sagen. War nur Vodafone. Aber ja, zu Wacken kommen wir nachher noch. Wir haben noch einen kleinen Nachtrag, wenn ich das richtig sehe, zu Instapaper. Magst du dich noch erinnern?
Ja, ich bin ja jetzt ja nicht der große Nutzer gewesen, nur im Rahmen unserer Vorbereitung und im Endeffekt habe ich da auch eher von eurer Vorbereitung im Regelfall profitiert.
Genau, das ist ja der Dienst, über den wir die Newsbeiträge, die wir irgendwo aufschnappen in Richtung für die GeekTalk News, aber auch für die Daily sammeln, indem wir das wir über eben Instapaper anpinnen und das dann bei uns in den Google Drive reinfließt, also in wie heißt diese Word-Alternative von Google?
Google Docs. Docs.
Genau, in Google Docs landet, wo wir es dann wiederum später dann rausholen für die Sendungsvorbereitung etc. Und das wurde ja im Zuge der DSVGO für die EU gesperrt und die Sperrung wurde jetzt aufgehoben. Wir hatten es ja vor, glaube ich, zwei Folgen war das, dass ja sich, wer hat Instapaper gekauft? Mist, Pinterest war das, oder?
Das weiß ich nicht mehr.
Dass die sich
schon wieder vergessen.
Doch, ich glaube, es war Pinterest, dass sie sich jetzt eben wieder von Instapaper getrennt haben, also sie sich wieder ausgekauft haben und eben im Zuge dieser neuen Öffnung für EU gibt es jetzt auch wieder kostenpflichtige Lösungen bei denen und ich bin richtig froh, dass wir da nicht drunter fallen. Kostenpflichtig wird es dann, wenn man über den Dienst, der eigentlich dazu gedacht ist, read it later, also sich Texte im Web merken möchte zum später Lesen, wenn man da Volltextsuche machen möchte oder Notizen in unbegrenzter Zahl anlegen möchte, Speedreading und all diese Geschichten, die werden kostenpflichtig, aber auch das sehr moderat, $2.99 im Monat. Also wer das für das nutzt, kann das jetzt auch aus der EU wieder heraus nutzen, so rum, wollte ich sagen. Ja. Und der Jan kann jetzt auch wieder Themen so reinspülen, wenn er dann im September wieder zurück ist. Dann gab es eine Rückmeldung via Twitter. Das war eine Funktion, über die wir gesprochen haben, Achim.
Ich weiß es nicht mehr.
Den Activity-Status in Instagram, magst du dich erinnern?
Ja, klar, den grünen Button halt.
Genau, wo wir gemeint haben, dass es gut ist, dass er per Default an ist und der Jan umgekehrt. Und da hat sich ein Hörer, der Peter Storch, gemeldet, dass er sich gefreut hat, dass wir darüber berichtet haben und er es gleich deaktiviert hat. Also somit haben wir unseren Auftrag wieder mal erfüllt. Dann gab es einen zweiten Kommentar, auf den würde ich dann gerne darauf eingehen, wenn der Jan wieder da ist. Da geht es um den Nationalpark, von dem der Jan das letzte Mal gesprochen hat, der nicht ganz 100 Kilometer lang sei und nur 4 Kilometer dick, also somit laut Provider-Abdeckung auch LTE haben sollte. Und dass die Apple Watch auch abwärtskompatibel ist, sprich nicht nur LTE funkt, sondern auch ein UMTS-Modul drin hat. Also somit sollte es für den Jan kein Problem sein, da durch den Wald zu gehen und trotzdem Netz zu haben.
Ja, da bin ich mal gespannt.
Wir gehen über in unsere Kurzthemen, würde ich sagen, oder?
Ja, können wir natürlich machen.
Das sind nicht so. Oder habe ich was? Habe ich es verpasst?
Ja.
Nicht. Gut. Was haben wir da drin? Der Staat Frankreich, also das Land Frankreich will an Schulen oder wird zukünftig an Schulen die Tablets und Handynutzung der Schüler komplett verbieten. Die Nutzung im Unterricht ist ja schon ein Weilchen nicht erlaubt, zumindest in gewissen Orten. Und jetzt will man das flächendeckend und eben auch überall verbieten, nicht nur während des Unterrichts, sondern auch auf dem Pausenhof und so weiter. Du selber hast ja keine Kinder, wie die Hörer wissen, die ihrem Geek Talk immer wieder mal zuhören. Findest du das gut, sinnig oder passt das oder nicht?
Nee, ich finde das ein bisschen weltfremd. Weil das ist halt, ich meine, das ist halt hier heutzutage das normale Leben halt, dass du halt als normaler Mensch ein Smartphone, ein Tablet und meinetwegen halt auch noch eine Smartwatch benutzt. Und warum soll man dann halt Leuten das, sag ich mal, täglich Leben, mit dem sie umgehen, mit dem sie privat umgehen, mit dem sie in der Zukunft umgehen werden, verbieten? Das macht für mich wenig Sinn erstmal.
Als Vater zum einen möchte ich ja, wenn ich meinen Kindern schon ein Smartphone gebe, auch wissen, wie sie erreichbar, also dass sie erreichbar sind. Vor allem gebe ich das ihnen vielleicht auch, dass ich, ja, falls sie auf dem Schulweg sind, dass sie da irgendwie erreichbar sind, falls es irgendwie Änderungen gibt. Und wenn ich jetzt sie abholen müsste, dass ich da besser informiert sein kann oder direkt informiert sein kann, also quasi einen direkten Kontakt mit ihnen habe. Aber das andere finde ich auch speziell, ich kann es ja noch eher verstehen, dass man es vielleicht am Schulgelände verbieten möchte, weil ja, Mobbing und solche Themen können ja da ein Problem sein, dass man es da so verbietet, aber während des Unterrichts finde ich doppelt doof, weil, also ich kenne zumindest hier von Schulen in der Schweiz, da ist sogar teilweise erwünscht, dass die Kinder mal kurz was auf dem eigenen Smartphone nachschauen, weil sie ja gerade keinen Rechner oder keine Tablets da im Unterricht haben. Weil eine Schule kann auch nicht unbegrenzt Hardware einkaufen.
Ja, sind ja mehrere Aspekte. Also A, dieser ganze hier, auch was du gerade gesagt hast mit irgendwie, du gibst deinen Kindern ein Telefon, möchtest, dass die erreichbar sind und tralala. Und auch das Mobbing-Thema. Das ist für mich auch alles Blödsinn und wird immer reingeschmissen als Pro- oder Kontra-Argument. Ganz ernsthaft, die letzten, weiß ich nicht, 50 Jahre, 60 Jahre und als ich Kind war, bin ich auch ohne Telefon in die Schule gegangen. Fertig aus.
Was?
Und wenn ich,
Skandal.
Ja, und wenn sich was geändert hat, dann ist man zu einem Telefon gegangen und hat sich gemeldet. Und die Welt ging auch weiter und es ist kein Kind abhanden gekommen oder sonst was. Also das hat früher auch funktioniert. Deswegen ist das halt auch immer so ein Argument. Die andere Sache mit Mobbing und hin und her, nur mal, die hat es früher auch gegeben, auch ohne Smartphones. Also da würde ich halt eher dann mal den Umgang generell mit der Thematik schulen. Und jetzt nicht hier, sag ich mal, den Transferweg beschränken. Wenn der Transferweg nicht digital ist, dann ist er halt wieder analog und dann wirst du gemobbt. Also das greift für mich alles nicht. Ich glaube, es ist aber auch eine sehr tiefe und lange Diskussion, wenn man da mal wirklich einsteigen möchte. Aber das ist einfach mal so meine Meinung dazu. Also echt, also früher hat es halt auch funktioniert. Die Sache mit dem Unterricht, da habe ich halt eine zweigeteilte Meinung. A, also dass das halt, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch mal gewünscht ist und die Kinder da was recherchieren sollen auf ihren eigenen Geräten, finde ich auch gut, weil im Regelfall, und ich meine, das greift ja für Schulen genauso wie für Unternehmen, im Regelfall ist es ja heutzutage so, dass wir als, sag ich mal, als Privatpersonen bessere Geräte haben als die Schulen und die Unternehmen. Deswegen haben ja auch zum Beispiel viele Unternehmen ja auch Bring Your Own Device irgendwann mal adaptiert, weil die Leute hardwaretechnisch privat besser ausgerüstet sind als eine Firma. In der Schule sieht es natürlich auch ähnlich aus. Die können auch nur bedingt anschaffen und im Regelfall, wenn sie überhaupt was haben, da weiß ich natürlich jetzt auch nicht mordsmäßig Bescheid, weil ich eben keine Kinder habe und dann logischerweise auch keine Schulpflichtigen. Aber ich habe interessanterweise auch eine Schule als Kunden, wenn ich sehe, was sie da für alte Geräte rumstehen haben, die alten Windows-Kisten da. Also mich würde auch nicht wundern, wenn da noch Windows 95 auf irgendwelchen Dingern läuft, die halt auch für bestimmte Sachen sogar immer noch funktionieren wahrscheinlich. Aber halt, da bin ich dabei, dann lass die Kinder mit ihren Geräten arbeiten und selbst wenn sie, sag ich mal, ein 3 Jahre altes Smartphone haben, damit können sie auch recherchieren. Und man kann es auch in den Unterricht integrieren. Andererseits sehe ich durchaus die Gefahr, dass du halt als Kind nicht mehr richtig lernst zu lernen, sondern immer denkst, ja, kann ich ja nachgucken. Ähnlich wie wir es auf einem anderen Level, wo ich eigentlich also mir selber widerspreche, weil da finde ich es gut, also irgendwelche Routen und Karten lesen, merken, tralala, mache ich ja auch nicht mehr. Ich habe ja Google Maps oder ein anderes Navi.
Das Internet ist ja da, die Informationen müssen nur gefunden werden und schon kann man sie nutzen.
Genau. Ich bin übrigens immer noch in der Lage, eine Karte zu lesen, aber ich mache selbst bei Routen, die ich kenne, Google Maps an, weil der entsprechend ja aufgrund der Daten, auch schon die Verkehrsdaten, die reinfließen, weitaus bessere Informationen geben kann, wie ich halt doch schneller ans Ziel komme, wenn ich weiß, wo es lang geht. Aber mal zurück zum Thema Schule. Es gibt ja durchaus technische Möglichkeiten, halt auch Internetzugriff zu blockieren. Das heißt, wenn du halt, weiß nicht, eine Klassenarbeit machst, wo du für gelernt haben musst, um dann irgendwelche Spicken, also digitale Spicken zu unterbinden, legst halt einen Schalter um und dann wird halt im Umkreis von einem Kilometer, was weiß ich hier, der Mobilfunk blockiert. Ja, also es klingt halt einfach in der Theorie, in der Praxis müssen ja auch alle in der Schule wahrscheinlich zur gleichen Zeit Unterricht haben und entsprechend deine Klassenarbeit schreiben, weil sonst nimmst du anderen ja auch wieder den Mobilfunk weg. Aber ich glaube schon, dass man da wahrscheinlich eine technische Lösung basteln könnte.
Definitiv einfacher, und es soll ja nicht so sein, dass das Smartphone ständig auf dem Tisch liegt und da mal irgendwie ein Pokémon fangen und da was tun, sondern dann hervornehmen, wenn es gewünscht wird, ansonsten bleibt das Teil im Rucksack und fertig. Wäre meine Meinung, eben nicht ständig das präsent zu haben, das auch nicht. Aber ja, mal schauen. Ich bin ja mal gespannt, wie es wird, wenn meine größer werden. Also ja, gut, viel werden sie nicht mehr größer, aber bald kommt sie auch so weit, dass das erste Smartphone einschlägt oder aufschlägt oder wie auch immer. Ein Tablet hat die große ja schon mal.
Ja, und hier in Frankreich, die haben ja auch gesagt, das soll ja unter anderem die Aufmerksamkeit fördern, aber auch das Sozialgefüge soll positiv gefördert werden. Ganz ernsthaft, ich sehe es sogar umgekehrt. Also ich weiß ja noch, dass wir damals, als ich noch jung war oder ein Kind, ein Schüler war, ich ja auch eher zu den Außenseitern gehörte, weil ich mich damals mit Computern beschäftigt habe. Das ist ja das Absurde. Heute beherrschen wir die Welt, früher waren wir die Nerds und Ausgeschlossenen. Übertrieben gesagt jetzt. So, aber im Endeffekt eben, genau, wir waren die Computervögel halt. Und dann hast du halt auch nur eine Handvoll, sag ich mal, Freunde gehabt, mit denen du da was machen konntest. Und die anderen haben dann die coolen Sachen gemacht, die übrigens immer gleich geblieben sind, glaube ich, über die Jahrzehnte. Die coolen Sachen waren dann immer irgendwie saufen gehen und Party machen. Naja, aber nichtsdestotrotz, für uns war es ja damals, also jetzt für uns in Anführungsstrichen, also für die, sag ich mal, Computervögel damals, war es halt immer so, du hast halt echt einen überschaubaren Freundeskreis gehabt, die sich damit auch beschäftigt haben. Und der war halt sehr klein und sehr örtlich auch beschränkt. Jetzt durch die digitalen Wege haben ja auch Leute mit Nischenthemen, mit den absurdesten Fables und sonst wie auch weitaus größere Möglichkeiten, sich auch sozial wirklich auszutauschen und kennenzulernen, was wir früher gar nicht hatten, was ich auch ganz toll finde.
Ja, weil, also ich kann es von mir sagen, du bist ja, wenn ich es richtig liege, in der Stadt groß geworden, oder?
Ja.
Also hattest du mindestens 10 Geeks in deiner Umgebung, Nerds. Ich bin im kleinen Dorf, was haben wir, 420 Einwohner damals gehabt. Wir waren 3, die mit Computer was zu tun hatten. Der eine hatte ein Windows 3.0 Maschine, der andere ein Amiga und ich ein Macintosh Classic 2. Also wir konnten auch nicht miteinander reden, weil jeder das beste System hatte und keiner wusste, was der andere hatte. Außer, dass es doof war, logischerweise, weil das eigene das Beste war. Und durch das Netz könnte ich heute jetzt zumindest mit Leuten Kontakt aufnehmen, die meine Plattform unterstützen oder meine Meinung, meine Ideen, meine Vorlieben auch umsetzen oder nachfrönen, wie auch immer.
Ja.
Ich finde die Worte
ganz
nicht.
Genau. Und ich glaube, dadurch sind auch viel, ist es für viele halt auch mit allen Negativen. Her,
sehr speziell.
Ja, mit einem Negativen wie dem Mobbing und all sowas ist halt auch total viel Positives gekommen, dass Kinder da auch einen größeren Freundeskreis haben mit größeren Interessensgebieten halt, in denen sie sich halt dann austauschen können.
Ja, und man sagt immer, dass die Internetbekanntschaften keine wahren Freunde sind. Das kann sein, muss nicht sein. Es können sich gute Freundschaften bilden. Was sich nicht ändern wird, ist sicherlich, dass du eine kleine Peer-Group hast an wirklich guten Freunden. Ob die jetzt digital oder analog sind, spielt ja keine Rolle. Was aber wichtig ist, ist das Netzwerk, die Leute, die du eben in deinen Netzen drin hast. Und wenn du mal irgendwo Hilfe benötigst, irgendwo was helfen kannst, dann hast du viel mehr Möglichkeiten über dieses Netz. Wenn man das den Schülern schon wegnimmt, dann wird's unschön.
Ja, okay, jetzt haben wir aber auch, glaube ich, genug darüber gesprochen. Wir sind ja jetzt hier nicht der Mama- und Papa-Blocker, nicht Blocker-Podcast, meine ich.
Genau, Punkt.
Ja, wenn ich mit dir rede, denke ich auch immer Mama-Papa-Block wegen hier deiner Konferenz.
Die Swiss-Block-Family, ja, genau. Passt. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen schneller vorwärts und das mit einem Geschwindigkeitstest. Wenn du gibt es immer wieder mal zwischendurch bei dir, dass du Geschwindigkeitstests deines WLANs oder deines Internetzugangs machst oder gemacht hast?
Nö. Ich bin einfach froh, wenn er läuft. Mir ist eigentlich auch sogar egal, ob der halt schnell oder langsam läuft, wobei ich langsam auch noch immer für schnell halte. Mir wäre es viel wichtiger, dass das stabil ist.
Das ist definitiv wichtiger als Peaks und andere Geschichten, genau. Und da gab es ja bis jetzt diverse Apps und Möglichkeiten, Okia und alles mögliche, speedtest.net. Was ich gefunden habe per Zufall im Web ist fast.com. Das wurde jetzt aufgekauft von nichts anderem als Netflix. Und ich finde den Geschwindigkeitstest extrem praktisch, weil der hat keine Werbung drauf, außer dass er gelabelt ist von Netflix, logischerweise. Und du musst da irgendwie kein OK drücken oder kein Start drücken, keinen Server auswählen, der vielleicht bei dir in der Nähe ist und solche Geschichten, sondern du musst einfach auf die Webseite gehen und der Test beginnt. Das macht das Ganze sehr, sehr einfach. Also wer mal sein Internet testen möchte, darf das gerne tun. Funktioniert auf Smartphone, Tablets und Web, also überall, weil halt einfach eine Webseite, logischerweise. Und wenn ihr mögt, liebe Hörer, könnt ihr uns auch mal einen Screenshot von der Geschwindigkeit eures Netzes zusenden. Über Social Media oder die Wege, die ihr so findet, zu uns. So, und was haben wir als nächstes Thema? Entschuldigung, Achim?
Ja, nicht, ich bin gerade am Speedtesten, während du geredet hast. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber vielleicht schicke ich mal einen Screenshot über Social Media oder so.
Sehr gerne, bin ich gespannt. Gehen wir von Geschwindigkeit zum Ausbremsen. Huawei-Smartphones sind ja in letzter Zeit immer beliebter geworden, was mich ja persönlich auch freut. Und die haben in den letzten 1,5 Jahren ziemlich Fortschritt gemacht, was den Bereich Akku anbelangt. Das hatten wir auch schon das eine oder andere Mal hier im Geek Talk, dass die unter anderem auch über die KI sehr viel daran rumschrauben und dir den Akku länger leben lassen. Und jetzt gibt's Software- oder App-Hersteller, die Huawei-Smartphones im Play Store ausgrenzen. Das kann man ja auswählen, welche Smartphones das kompatibel sind, aufgrund Screengröße oder eben auch Hardware. Und da gibt's jetzt zum Beispiel den VLC-Player, die Huawei-Smartphones ausbremst, weil die Software ausbremsen. Ich glaube, du bist da nicht so im Thema, Achim.
Nö, also ich habe das ja mal in der Daily gehabt, da war mir das Thema noch neu, ich lerne ja auch regelmäßig in der Daily was Neues dazu. Ich finde das auch im Prinzip nicht richtig, dass der Betriebssystemhersteller in Anführungsstrichen, der Gerätehersteller besser gesagt, die Apps beeinflusst, um seinen Akku hoch zu pushen, denn auch der Nutzer wird sich als erstes bei den Apps beschweren und denen halt auch negative Reviews hinterlassen, wenn das Ding nicht läuft, obwohl die eigentlich nichts dafür können.
Was ja dann eben zum Beispiel passiert ist bei VLC, gab es dann eben einige negative Bewertungen im Google Play Store. Und wie du sagst, so ein gewisses Ding, also gewisse Optimisierung ist sicherlich kein falscher Weg, aber da hat es Huawei so ziemlich übertrieben, weil eben gewisse Apps, vor allem eben so Audio- und Video-Wiedergabe-Tools, dann einfach mal stehen geblieben sind oder nicht mehr funktioniert haben, weil das System ihnen den Garaus gemacht hat. Und da, glaube ich, darf man noch ein bisschen optimieren von Seite Huawei aus.
Ja, auf jeden Fall.
Und ein Update gibt es ja auch zu dem Beitrag. VLC und Huawei sind da an einer gemeinsamen Lösung am Schrauben. Also von dem her ist die Hoffnung oder bleibt die Hoffnung bestehen. Hatte ich heute übrigens auch, aber das können wir dann in der Apple-Ecke noch dran nehmen, ein Telefonat mit meiner Hausbank, die meinte, dass Apple böse ist, weil sie ihnen die Daten aus der App rausnimmt. Aber wir kommen ja noch zu Fintech-Themen. Kannst mich ja da nochmals darauf ansprechen. Magst du dich erinnern an die Telefone vor den Smartphones, die man zusammenklappen konnte? Warst du ein Klappphone-Typ?
Nö, ich war halt ein Candybar-Typ.
Ein Candybar-Typ, ja. Meine Frau war Klapp. Telefon, ich war flach, also eben nicht klapp.
Also ich hatte eine kurze Phase, als das erste StarTech rauskam, weil das war schon geil, war es ja auch total klein und ja, weil es klappbar war, halt wirklich mal was komplett anderes war. Aber danach, weil es halt Motorola war und Motorola echt eine grottige Software immer hatte, nachdem irgendwie sieht geil aus und man kann damit angeben und tralala, bin ich dann sofort wieder zurück zu Nokia, die immer einfach weitaus bessere Software hatten.
Ja, da habe ich dann meine Frau auch hinbekommen, damals noch. Ja, aber eben. Die faltbaren Smartphones sollen ja wieder kommen. Zumindest Huawei hat es ja schon anfangs Jahr angekündigt. Bei Samsung weiß man es auch, dass sie schon diverse Patente rausgehauen haben und auch schon Prototypen gezeigt haben, dass es gegen Ende dieses Jahres soweit sein könnte, dass eben die ersten faltbaren Smartphones kommen. In dem Fall bist du kein potenzieller Kunde in die Richtung.
Ich bin eh kein potenzieller Kunde, solange Apple das Ding nicht rausbringt.
Das kommt ja noch dazu. Apple hat auch ein Patent rausgeschmissen. Das ist der zweite Link, den wir drin haben. Ja, da haben sie auch was mit faltbaren Smartphones gezeigt, aber doppelt, also nach hinten und nach vorne geklappt. Bei Apple ist es immer so, wenn sie es einem zeigen, dann scheint es dann auch, plötzlich sinnig und dann will man es haben. Aber ich glaube, müssen sie uns zuerst mal zeigen, oder?
Ja, ernsthaft. Ich meine, guck dir doch mal die iPhone-Entwicklung an, auch die Bautypen. Also Apple wird uns doch kein faltbares iPhone zeigen in den nächsten 3 Jahren.
In den nächsten noch viel mehr Jahren, glaube ich, weil mit dem 10 haben sie ja gesagt, das sei ja das Telefon, oder das Telefon für die nächsten, was waren es, auch wieder 10 Jahre sei, oder?
Keine Ahnung.
Also einfach der nächste große Schritt für die nächsten Jahre, so irgendetwas. Dann sind wir davon gefeit in dem Fall. Aber wenn wir gerade bei 10 Jahren sind, Airbnb, Happy Birthday.
Ja, 10 Jahre Airbnb, wer hätte das gedacht?
Zumindest nicht mal der Entwickler damals, der einfach ein paar Luftmatratzen aufgestellt hat und die dann vermietet hat mit Frühstück.
Und wenn du überlegst halt, das war dann 2008, da war ja gerade irgendwie Facebook, sag ich mal, ein Jahr alt für die meisten. Die meisten sind ja so 2007 eingestiegen, das iPhone. Also wenn man überlegt, das kann man ja an solchen Sachen noch festmachen, wie man da unterwegs war, mobiles Internet eigentlich auch nicht. Da war das schon, sehr weit gedacht. Oder wahrscheinlich hat er eben nicht gedacht, sondern einfach mal gemacht.
Einfach gemacht, ja.
Ja, und richtig ans Laufen gekommen ist es ja gefühlt die letzten 5 Jahre.
So richtig in der breiten Masse, genau, angekommen.
Ja, Stichwort Sharing Economy.
Oder es gibt Hörer unter unseren Hörern, mein Gott, einige unserer Hörern, die waren damals noch nicht mal im Internet, wo das Ganze gestartet hat. Auch nicht schlecht. Wer hat Probleme? Telegram in letzter Zeit. Du nutzt den Messenger auch selten, habe ich gehört.
Ja, also wenn sich's vermeiden lässt, nutze ich ihn nicht. Aber gezwungenermaßen muss ich für 2, 3 Sachen den auch nutzen. Aber dass der halt Ausfälle hat, kriege ich deswegen schon nicht mit, weil das halt auch keine Sachen sind, die so zeitkritisch sind oder ich mich da so viel drin bewege und den nutze, dass mir das überhaupt auffällt.
Also somit für uns nicht so ein großes Problem. Unter den Podcastern gibt's aber doch einige. Ich glaube, der Jan ist auch einer von denen, die den Messenger sehr gerne nutzen. In Weichen lang haben wir über Neuigkeiten aus dem Messenger immer wieder berichten dürfen. In letzter Zeit sind es immer wieder Probleme. Ich hoffe stark, das bessert sich da wieder. Auch wenn sie jeweils nur irgendwie so eine halbe Stunde oder 20 Minuten sind. Ich glaube, im Messenger willst du nicht, dass er rausfällt, oder?
Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen dann dem Erfolg geschuldet, dass wir beide den jetzt nicht so aktiv nutzen. Heißt ja nicht, dass der jetzt nicht gut ist oder sonst wie und nicht auch gute Features hat. Warum ich den jetzt eher versuche zu vermeiden, ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber es wird auch zu weit führen. Aber ich glaube schon, dass es ein gutes Produkt ist, dass er sehr populär ist, dass immer mehr Leute den auch nutzen. Und deswegen wird er halt auch Probleme haben, weil das halt hochgeht, würde ich mal gefühlt sagen. Und ansonsten erinnert sich hier noch jemand an den Twitter-Wahl?
Ja, das waren noch Zeiten. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, oder?
Genau, für die Jüngeren unter den Podcast-Hörern. Früher ist Twitter regelmäßig alle paar Stunden am Tag auch abgestürzt. Und dann gab es den Fail-Wall. Also das war ein Wal, der dann von Vögeln hochgezogen wird, also von Twitter-Vögeln aus dem Wasser hochgehoben, um ihn zu retten. Und danach lief es dann wieder. Aber das war halt echt, man hat ja schon drauf gewartet täglich. Wann kommt der heute, der Wal?
Und wer hat als erstes einen Screenshot davon gemacht und mit dem Hashtag vertwittert, genau.
Ja, und das war, ich meine, so Twitter, ne? Also, wenn man sich das heute überlegt, auch, das ist eigentlich auch indiskutabel, aber im Endeffekt, das war damals halt auch, die waren halt einfach auch überfordert mit ihren Servern und ihrer Technik von ihrem Erfolg.
Genau, so geht es wahrscheinlich eben jedem Dienst. Und bei Telegram und auch, ach, wie heißt das andere? Da gibt ja viele, aber auch das Schweizer
Trima.
Telegram ist ja das russische. Trima, genau. Die haben ja immer wieder so Riesensprünge, wenn irgendwie wieder was falsch läuft bei WhatsApp. Sei es, seien da die Server down oder wieder mal die Meldung kommt, wie vor kurzem, dass jetzt dann WhatsApp mit Werbung kommt, etc. Da machen sich ja immer wieder Leute in die Hose und laden sich eben dann solche alternativen Lösungen runter. Und dann kommen leider auch solche, ja, Stopps oder Unterbrüche. Wir drücken die Daumen. Gehen wir in die Facebook-Ecke über?
Ja, machen wir das.
Da haben wir uns vor einer Folge mal über IGTV unterhalten. Achim, damals hattest du das Feature oder ja, die Funktion noch nicht genutzt. Hat sich das geändert?
Nee, also sag ich mal, aktiv hat sich es nicht geändert, weil ich einfach noch keinen guten Content hatte, den ich da publizieren würde wollen. Ich habe das durchaus in meiner Roadmap für meine Selbstständigkeit, dass da halt auch Content reinfließt. Aber der sollte auch schon, wo ich ja immer sage, nativ die Plattform respektieren, sollte auch dafür produziert werden und nicht einfach jetzt irgendwas reingeschmissen, damit ich es auch genutzt habe. Und passiv habe ich es auch nicht großartig genutzt, abgesehen von wirklich sporadisch mal reingucken. Aus genau dem gleichen Grund, warum ich eben keinen Schrott posten will, weil halt ganz viele Leute einfach Schrott posten oder einfach Sachen reinballern, die gar nicht für das Format gedacht sind. Und das macht keinen Spaß dann. Also ich glaube, der braucht halt einfach noch ein bisschen Zeit.
Nicht für das Format gedacht sind, heißt für dich? Nicht hochkant gefilmt?
Fängt schon ganz einfach an, mit, ist nicht hochkant gefilmt, ist dann umgeschnitten oder adaptiert. Und ja, also das ist halt der Hauptgrund, aber halt auch inhaltlich hat dann auch jeden Rotz, den er überhaupt noch als Videodatei hatte, da reingeballert, habe ich das Gefühl gehabt. Das heißt, es waren auch keine schönen Inhalte, wo ich sage, okay, die interessieren mich jetzt als Instagram-Nutzer von derjenigen Person oder derjenigen Firma.
Also du bist in dem Fall auch der Meinung, wenn ich so ein bisschen raushöre, dass die Inhalte da auch bearbeitet gehören? Editiert.
Oder ich erwarte da halt ein vernünftiges Video mit Vorspann, Nachspann, in Anführungsstrichen, wie ich es auf YouTube erwarte. Ich meine, auf YouTube habe ich auch ganz viel Schrott unbearbeitet und auch im falschen Format und mit Balken und all so ein Blödsinn. Aber halt, das ist für mich halt ein Longform-Video, also eine Longform-Video-Plattform, auf der ich ein Longform-Video-Format vernünftig produziert erwarte. Vielleicht nicht hier von irgendeinem, der einfach mal, weiß ich nicht, da mal was hochladen, wir das ausprobiert. Das machen halt die Leute auf YouTube eben auch. Aber eigentlich, wenn du dich entscheidest, so ein Format, nicht so ein Format, sondern eine Plattform zu bespielen, dann musst du halt auch in der Lage sein, die Inhalte dafür zu produzieren. Fertig. Oder du benutzt es nur zum Gucken. Das ist ja eine andere Kiste.
Das ist dann wieder der Konsument dahinter.
Ähnlich wie bei YouTube. Ich meine, auch wenn ich meine Studenten frage im Unterricht halt, mit denen mache ich in der ersten Unterrichtsstunde immer so eine Bestandsaufnahme, was nutzt ihr denn? Um halt auch zu sehen, A, wo kennen die sich vielleicht auch besser aus? B, was ist wirklich halt der Trend bei den jungen Leuten dann? Und deckt er sich mit meiner These oder mit meinen anderen Erfahrungen? Und dann habe ich halt so eine Matrix und ganz viele Netzwerke kommen gar nicht werden gar nicht genannt. Und YouTube habe ich halt auch und dann frage ich, wer macht YouTube? Dann zeigen alle auf. Dann sage ich, okay, wer macht YouTube heißt, wer postet da Videos? Dann gehen wir da alle hin runter. Weil es halt jeder
bleibt
hat
und
macht, ja. In Anführungsstrichen, aber halt passiv, sondern als Konsument. Was ja auch vollkommen okay ist.
Ja, die braucht sie auch unbedingt, genau. Und dass das Ganze nicht so in Schwung kommt, scheint auch Instagram bemerkt zu haben und integriert jetzt oder will den IGTV oder die IGTV-Ergüsse in den Instagram-Feed integrieren. Ich nehme an, das sollte dann ähnlich passieren wie mit den, Instagram-Stories, oder?
Wieso?
Also so eingefügt werden, so meine ich.
Du meinst ins Profil?
Im Profil, da ist es ja schon länger drin, der IGTV-Button.
Ja, ja, zumindest, aber, wenn man was gemacht weil die Stories sind doch auch nicht im Feed.
Nicht im Feed, nicht bei dir im Feed, also auf dem Profil im Feed, sondern wenn du den Hauptfeed durchscrollst, hast du ja oben durch die runden Bubbles und dann irgendwann zwischendurch kommen ja die länglichen Kacheln.
Ja, okay, jetzt bin ich bei dir. Ich wusste jetzt nicht, welche du meinst.
Wie heißt der? Hauptfeed, oder?
Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber wir wissen, wir und die Zuhörer wissen, glaube ich, wovon wir reden jetzt.
Links unten, wenn man aufs Häuschen drückt, genau. Und endlich möchten sie eben auch die IGTV-Geschichten einbinden, neben den Stories und eben den normalen Feed mit den Bildern. Wie ist das eigentlich, wenn ich dich fragen darf, bei dir konsumierst du viele Stories?
Definiere viel.
Ja, danke. Umgekehrt, wenn du so Verhältnis schaust, früher konnte man ja nur Bilder anschauen, dann kamen die Videos dazu, die man in den Bildern, also statt den Bildern machen konnten, und dann kamen ja Stories dazu. Das Verhältnis, schaust du mehr Stories als Bilder an mittlerweile? Oder nutzt du Instagram eher noch für Bilder?
Das kann ich nicht sagen, weil ich keine Statistik führe. Aber halt, ich gucke halt Stories anders als Bilder. Also Stories gucke ich halt auch von anderen Leuten als ich. Ja, stimmt gar nicht. Also Stories, da gehe ich zum Beispiel auch rein und gucke aktuell, also nicht aktuell, wie sagt man, zielgerichtet, ist glaube ich das richtige Wort. Da gucke ich halt zielgerichtet bestimmte Personen an und mittlerweile weiß der Algorithmus das auch, dass ich das tue und schiebt mir die Stories auch entsprechend immer nach vorne, gefühlt.
Genau, ja.
Und bei den Bildern arbeitet ja der Algorithmus, da gucke ich aber auch Bilder oder klicke auch Bilder, also klicken meine ich jetzt liken im Regelfall von Accounts, von denen ich die Story auch nicht gucken würde, weil ich die auch für irrelevant halte oder langweilig.
Bei mir hat sich's gewandelt. Früher habe ich mich durch die ganzen Bilder durchgekämpft, über einen Feed oder über eine Suche oder über einen Hashtag, wie auch immer, je nach gerade, wie ich Lust hatte, und habe nur gezielt in Stories reingeschaut. Mittlerweile ist es umgekehrt. Ich schaue gezielt auf Profilen vorbei, die ich mag, like da Bilder, wenn sie mir gefallen, und bei den Stories klicke ich mich dafür durch, immer mehr durch, weil ich in letzter Zeit immer wieder mal das Bedürfnis hatte, mich einfach zu berieseln lassen. Und statt irgendwie Netflix oder sowas anzumachen, habe ich mich mal von, in Anführungsschlusszeichen, normalen Menschen berieseln lassen. Meine Erfahrung oder meine Anwendung in letzter Zeit, um komplett von den, wie sagt man, von einem News-Format wegzubekommen heute. Wollen wir in die Microsoft-Ecke übergehen?
Ja, können wir machen.
Ja, es gab mal eine Zeit, da warst du noch mit Windows unterwegs.
Ja, das ist, glaube ich, die Zeit, wo es Airbnb noch nicht gab.
Schon ein Weilchen her. Hast du damals einen Virenschutz aktiv verwendet, der nicht schon vorinstalliert war?
Ja, hat jeder verwendet. Oder in Anführungsstrichen hast du ihn ja sogar automatisch mitgekriegt meistens.
Meine Windows habe ich immer komplett tot gemacht, also leer gemacht und alles selber installiert, frisch, ohne eben den Virenschutz zum Beispiel und die ganzen Bloatware-Geschichten, die da drauf waren. Zumindest bei Windows 2000 war ich noch ohne unterwegs, weil das konnte man noch vernünftig, so einstellen, dass es relativ sicher war. Oder teilweise sicherer oder besser unterwegs war als mit dem Virenschutz. Später dann mit Windows 8 habe ich mich nicht mehr darum gekümmert, um Virenschutz.
Ja, da kann ich nichts zu sagen. Also ich glaube, ich bin ja ausgestiegen mit... Das letzte Windows, an dem ich mitgearbeitet habe damals, war, glaube ich... Was kam denn nach Vista?
8, glaube ich. 7? Nee, 7.
Genau, am Windows 7 habe ich noch mitgearbeitet in meiner letzten Karriere. Um die Kiste rum bin ich dann ausgestiegen.
Damals war das Exit, ja. Und eben, glaube ich, mit 8 gab es den ersten Version. Jetzt böses Halbwissen, liebe Windows-Nutzer, berichtigt uns. Aber sicherlich mit Windows 10 kam ja dann den Windows Defender. Das ist was ziemlich Ähnliches, wie es Apple auch macht. Die haben ja auch einen gewissen Schutz vor Viren bei sich im System integriert. Und der Virenschutz hat jetzt sehr, sehr, sehr gut abgeschnitten sogar. Also auf Level der ganzen großen Virenschützer, Virentools, die es so auf dem Markt gibt. Also ja, auf meinen Windows 10 Kisten habe ich auch keinen Virenschutz drauf. Außer eben natürlich den Defender-Geschichte von Microsoft. Und ich lebe, glaube ich, gut damit.
Ja, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, auf welchen Webseiten ist man und wie geht man mit Dateien um. Wenn man da halt, sag ich mal, halbwegs vernünftig und auch mit gesundem Menschenverstand rangeht, hat übrigens auch schon damals funktioniert, dann ist man auch schon auf der relativ sicheren Seite, glaube ich.
Überall bei der Suche an und free hinten dazu, genau, möglichst alles kostenlos herunterladen, dann kommt da ziemlich schnell mal auch was Unkraut mit. Und ja, wie du sagst, das war früher schon so, man muss einfach überlegen, was man eingibt. Nur dass mittlerweile ja auch ohne das leider geht, aber auch da, man sollte einfach auf kleine Klicks, Links drücken, die man nicht kennt und nicht weiß, von wem sie sind und was sie beinhalten. Oder komisch sein. Verlassen wir die Microsoft-Ecke wieder. Gehen wir über zu Apple.
Ja.
Ja, nur noch Apple haben wir heute. Genau, da, bevor wir in die Fintech-Geschichte gehen, der Jan hat ja vor kurzem mal erst gerade wieder gesagt nach der WWDC, dass er noch eine coole AR-Funktion sucht oder nicht glaubt, dass so eine kommen wird. Ich habe da ein cooles Video auf Twitter gefunden, das ich verlinkt habe auf geektalk.ch in den Shownotes. Da mit der App kann man über Noten, seien es Euro, Dollar oder was auch immer, drüber gehen und die App zeigt euch dann via ARKit in dem Videobild quasi die der Gegenwert in deiner eigenen Währung an. Ich finde das eine coole Geschichte.
Ja, ist zumindest ein halbwegs sinniger Anwendungsfall.
Braucht man wahrscheinlich einmal im Jahr, wenn überhaupt, aber dann richtig lustig. Und wenn du mehrere solche Noten hast, egal welche Währung, erzählt dir auch gleich zusammen, was das Total ist, das da auf dem Tisch liegt. Und das finde ich witzig. Und wie du sagst, mal eine sinnige Geschichte. Und wenn ihr das Video anschaut, man kann die Note auch hochhalten und so, der Betrag kommt immer mit. Das finde ich wirklich ganz cool gelöst. Müsst ihr euch mal anschauen, das Video. Aber ja, Achim, wir haben gesagt, wir gehen nochmals zurück zum Thema Fintech und Wacken. Schlussendlich dann auch.
Ja gut, aber erstmal das größte Thema der letzten Woche war ja letztendlich, dass Apple Pay jetzt auch in Deutschland startet.
Endlich starten wird, genau. Es hieß ja bei der Quartalszahlen-Telefonkonferenz von Apple, dass es later this year auch noch in Deutschland kommen wird. Also nach Google Pay startet in 2018 jetzt auch Apple Pay in Deutschland. Das sind doch schöne Neuigkeiten, oder?
Ja, also im Endeffekt, ich gehe jetzt auch nicht so steil wie viele andere, aber ich finde es halt eine gute Sache im Prinzip. Also man kann natürlich auch, also da könnte ich glaube ich auch lange drüber diskutieren, man kann drüber diskutieren, ob man halt wirklich, braucht man halt eine Bezahlfunktion auf dem Smartphone und
ja,
wo ist der riesen Unterschied zu dem, wenn ich halt eine NFC-Kreditkarte habe, mit der ich bezahlen kann. So, weil im Regelfall habe ich die eh dabei, aber das Portemonnaie. Ich habe mir halt überlegt, im Endeffekt, was finde ich da eigentlich so geil dran, jetzt abgesehen davon, dass ich einfach neue Technologie geil finde. Ich habe zum Beispiel die Variante, dass ich habe halt ein normales Portemonnaie ohne Münzfach, weil ich Münzen eigentlich nicht haben will. Eigentlich will ich ja eh kein Bargeld haben. Deswegen Münzen packe ich mal in die Hosentasche und sammle die zu Hause. Und wenn da genug ist, dann, wenn ich weiß, nehme ich halt ein bisschen Kleingeld mit, fertig aus. Aber eigentlich habe ich halt nur Scheine und 6 Kartenfächer. So. Und dann habe ich am Führerschein eigentlich noch Personalausweis. Jetzt bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe den amerikanischen Begriff sofort drin gehabt, eine ID-Karte, wollte ich sagen. So, und dann bleiben noch 4 Fächer für, sag ich mal, Bezahlkarten, für Kreditkarten, Bankkarten, sonst wie. Wenn ich jetzt aber weiß, irgendwie, ich gehe jetzt auch jetzt gerade im Sommer, wo es heiß ist, raus, habe nur eine Hose an, will das dicke Portemonnaie dich da reinpacken, weil dann die Hose ausbeult. Also mit Jacken und Taschen ist es dann immer einfacher, aber halt, wenn ich einfach so nochmal abends rausgehen will, ein Bier trinken, dann brauche ich auch nicht so viel. Dann im Regelfall packe ich mir, weil ich bin ja in Deutschland und in Dortmund, wo halt Kartenzahlen jetzt auch nicht so der Brüller ist. Das heißt, ich packe mir 2, 3 Scheine mit einem kleineren Betrag in so ein kleines Kreditkartenportemonnaie. Und kann dann noch, glaube ich, 3 Karten reinschieben. Pack halt meinen Personalausweis noch da rein. Und 2 Bankkarten passen dann noch. So. Also muss ich schon mal 2 Bankkarten zu Hause lassen. Wenn ich 2 dabei habe, ist die Chance halt gering, dass beide gleichzeitig nicht akzeptiert werden, kaputt sind oder Probleme haben. Aber die ist gar nicht mal so ausgeschlossen. Eine kann überzogen sein oder am Limit. Eine kann wirklich mal kaputt gehen und dann stehst du da und kannst vielleicht auch kein Geld mehr holen oder auch nicht bezahlen. Da finde ich eigentlich ganz geil, weil mein Telefon habe ich eh immer dabei. Also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Weil in meinem Telefon, da habe ich dann alle meine, weiß ich nicht, 6 Karten drin und kann dann auswählen.
Virtualisiert.
Ja, virtualisiert. Also dafür finde ich das eigentlich ganz geil. Wo ich aber nicht glaube, dass das jetzt auch der Case ist für den ganz normalen Otto-Normalverbraucher.
Ja, da bin ich gespannt. Ich habe hier in der Schweiz mit vielen Leuten schon geredet über diese Möglichkeiten, die es kannten, die es nicht kannten. Dass man ist sehr unterschiedlich unterwegs. Auch hier in der Schweiz hat man noch viel und gerne Bargeld dabei. Kreditkarten schon eher weniger, aber die normalen EC-Karten und so weiter. Da gibt's halt noch bei den EC-Karten zumindest einige Institute, die noch keine NFC-Schnittstellen haben und womit das dann wieder wegfliegt. Ich bin eigentlich immer mit dem iPhone oder einem Samsung oder einem Huawei-Device unterwegs. Ich habe da immer irgendwie eine NFC-Möglichkeit zum Bezahlen drauf. Sei es jetzt Apple Pay, Samsung Pay oder was ist das dritte mit dem via Boon, die virtuelle Kreditkarte, die ich da habe. Und somit kann ich fast überall bezahlen, hier zum Glück in der Schweiz. Und habe auch den Dienst Twint zum Beispiel, über den wir schon mehrfach gesprochen haben, die Schweizer Insellösung, die ich noch gespannt bin, wie lange das die geben wird, aber das ist eine andere Geschichte. Somit, ich freue mich extrem, dass das jetzt auch für euch Deutsche möglich ist und bin gespannt, wie das angenommen wird. Zumindest habt ihr nicht die größten, aber doch 1-2 Banken, die da mit dabei sind, was wir in der Schweiz ja nicht haben. Wir haben ja nur so Prepaid und ja, was soll ich sagen, glaube ich 18% der Schweizer hätten überhaupt die Möglichkeit, das zu nutzen von den Kreditkarten her. Der Großteil der Kreditkarten, die da gehen, die weigern sich, Apple Pay einzuführen.
Ja, also ich habe auch irgendwo die Übersicht verloren, lag aber auch daran, dass ich ja in Wacken im Funkloch saß. Also von Apple, glaube ich, gibt es noch keine richtig offizielle Liste, wenn ich das richtig sehe. Aber ein paar Banken haben wohl gesagt, dass sie dabei sind. Ich glaube auch die Deutsche Bank, wo ich sehr zufriedener Kunde bin seit 20 Jahren. Und das ist schon mal gut. American Express hat, glaube ich, generell gesagt, die sind auch dabei, was ich auch gut finde. Ich habe aber mitgekriegt, dass zum Beispiel die ING DiBa, die eine sehr populäre Bank gefühlt ist, wirklich in Deutschland, die sind nicht dabei. Und da gab es auch lange Kommentare in einem Thread auf der ING DiBa-Seite. Und gleichzeitig machen die übrigens gerade ein Rebranding und lassen das DiBa wegfallen. Und gerade das ist auch einigen Leuten dann ein bisschen übel aufgestoßen, weil die sich halt, glaube ich, auch immer als sehr innovativ und modern platziert haben. Und jetzt dabei sind sie nicht dabei, geben aber eine Heidenkohle, was ja so ein Rebranding immer kostet, für ein Rebranding aus. Und viele schreien auch wieder, sie verlassen jetzt die Bank und hin und her. Ich glaube, da ist das wie üblich. Ein paar sind laut und sagen und macht dann eh keiner. Denn da ist es, glaube ich, noch offensichtlicher. Heutzutage haben ja einfach viele mittlerweile halt auch schon, auch gerade durch diese Online-Banken, Zweit- und Drittkonten, also ein N26 zum Beispiel oder ein Revolut, die auch noch alle nutzen oder meinetwegen eine MX-Karte von Payback. Also von daher, ich glaube nicht, dass sie deswegen die Bank verlassen werden, aber die werden wahrscheinlich einfach ihr Zahlungsverhalten vielleicht dann ändern, wenn die es wirklich nutzen wollen, weil sie halt die Option haben, mit ihrer Zweit- oder Drittbank, die auch in Apple Pay zu benutzen.
Genau, Boon ist ja sowas, was immer mehr in letzter Zeit auch genutzt wurde mit französischen und englischen Konten, um es in Deutschland zu nutzen.
Das ist ja schon wieder hier
sehr Bastel.
Das ist Bastelei und ist nicht illegal halt, aber im Endeffekt ist es Rummauschelei. Das machen halt auch unter uns jetzt ein paar, sag ich mal, Geeks und Nerds, fertig aus, aber ich meine, es ist ja jetzt kein Endkundenprodukt.
Aber so ein Endkundenprodukt, was du erwähnt hast, die N26, die ist zumindest dabei beim Start von Apple Pay in Deutschland. Also, und von denen haben, wie du gesagt hast, dann doch der eine oder andere so ein Konto, der es dann nutzen kann oder will.
Ich glaube halt auch, dass das eine Chance ist, auch für ein paar Banken, sich vielleicht auch als modern und innovativ zu platzieren.
Das wäre es hier in der Schweiz auch. Bin gespannt, wenn die erste aufspringt und modern und innovativ wird, weil ich glaube nicht, dass sie dadurch allzu viel zu verlieren haben. sondern eben im Gegenteil, was zu gewinnen. Weil eben, ja, Bank ist schon einfach etwas, was mit dem sich die Jungen nicht mehr so wirklich beschäftigen, oder?
Genau. Und ich meine, das ist eine Chance, die man aufgreifen kann, wie gesagt, sich so zu platzieren. Oder eine Chance, die man halt auch in amerikanischen, im Football würde man sagen, wo man einen Fumble macht, also den Ball eben fallen lässt, wie es zum Beispiel die Sparkasse macht.
Ich wollte gerade sagen, so ein gutes Beispiel ist die, genau, weil die haben ja vor kurzem was Eigenes rausgehauen. Und das ist ähnlich wie eben hier in der Schweiz mit der Twint-Geschichte. Das haben ja auch die ganzen Banken, die sich da angeschlossen haben. Das funktioniert nicht ganz so, wie es sollte. Und ja, stolpert ein bisschen.
Genau, die Sparkasse ist jetzt auch schon, muss ich jetzt auch mal vorneweg als Disclaimer sagen, vielleicht auch ein kleiner Lieblingsfeind von mir. Ich bin da übrigens nicht im Schlechten, aber ich bin halt aufgrund der Unfähigkeit der Sparkasse Dortmund damals halt auch von der Sparkasse weggegangen vor 20 Jahren oder 25 Jahren, obwohl halt ich da immer war, weil die halt einfach groß und überall sind hier in Dortmund und meine Eltern immer waren, aber die waren so unfähig damals in der Digitalisierung, die mich halt ja relativ früh auch schon interessiert hat, da bin ich gegangen und verfolge das immer nur so nebenher oder wenn die Werbung mir das vorsetzt. Ich habe halt immer das Gefühl, seit 10 Jahren, in Anführungsstrichen, versuchen die verzweifelt, jung, modern und digital zu sein und haben da halt Lösungen, wo ich mir denke, also auch, die haben ja auch so eine App, um halt Peer-to-Peer Geld eben zu bezahlen und auszutauschen. Mit auch so einem komischen Namen, auf den ich jetzt nicht komme, halt Quid, genau, Quid von Quid sein, aber mit K dann, glaube ich, geschrieben. Und auch mit so schrecklichen Werbespots, wo ich mir denke, wen kriegen die damit? Ja, und deswegen, das passt für mich ins Konzept, dass die natürlich eben keine Standardsachen benutzen möchten, sondern ja eine eigene Sache zum mobilen Bezahlen mit NFC gebastelt haben, die, Überraschung, dann natürlich nur auf Google funktioniert.
Genau, weil Apple ja so böse ist und da haben sie sich ja, ähnlich wie auch in der Schweiz, gab es ja auch so einen Vorstoß, mit irgendeiner Partei zusammengetan und wollen das jetzt von Apple geöffnet haben, dass Apple das allen zugänglich macht, dieses NFC.
Ja, macht's ja, wenn sie Apple Pay mitmachen.
Genau, zum Beispiel. Aber eben, das ist so ein...
Also das ist ja auch...
das haben wir hier, ja, das ist ja echt, in der Schweiz auch.
Was ist das denn hier, Kommunismus? Ja, alle, also... Ich meine, das ist eine Plattform, die stellt sogar eine Lösung zur Verfügung und die gefällt ihnen nicht und sie wollen dann alles andere und darauf zugreifen. Und dann kommen wir ja auch wieder in die Ecke, deswegen sind Apple-Geräte oder auch Virenschutz vorhin auf Macs, wo wir darüber geredet haben, das ist halt alles eine sichere Kiste, weil es eben zum Teil auch geschlossen ist.
Genau, in der Schweiz hatten wir es eben auch, dass haben die Banken eben gesagt, einer der Gründe, weshalb sie es eben auch nicht nutzen möchten, Apple Pay, ist, weil sie ja dann Apple etwas abgeben müssen, also Apple daran beteiligen müssen. Wenn das kostenlos wäre oder im ähnlichen Rahmen wie bei anderen Lösungen, dann würden sie das natürlich sofort machen, aber Apple sei da der Buhmann. Und dann kam ja bei uns in der Schweiz Samsung im letzten Sommer und hat den ja quasi das Apple Pay, einfach Samsung Pay ausgeliefert. Und die haben extra für die Schweiz das Ganze kostenlos gemacht. Und rate mal, welche Banken Samsung Pay unterstützen. So. Die genau gleichen, die auch Apple Pay unterstützen. Also eben die Großen, die vorher große Töne gespuckt haben, wenn es ja kostenlos oder in einem ähnlichen vertretbaren Rahmen wäre, würden sie es sofort machen, machen es auch bei Samsung nicht. Also es ist einfach nur ein, ja...
Ja, und ganz ernsthaft, warum sollen die das denn kostenlos machen? Und abgesehen davon, liebe Sparkasse, wer hat denn eure Bezahllösung programmiert? Haben die das auch kostenlos gemacht, die Programmierer? Und die Infrastruktur, und um die Sache halt am Laufen zu halten, ist das auch kostenlos? Das ist ja schön, wenn man so liebe Sparkassen, wie ihr das dann hinbekommt.
Wenn man so den Erfahrungsberichten von einigen Leuten lauscht, könnte das wirklich so sein. Nee, Spaß beiseite.
Ja, und auch wenn die Sparkasse eine Kreditkarte rausgibt, hier eine Visa und Mastercard, ich glaube, die ist auch nicht kostenlos. Also von Visa und Mastercard, von dem Verbund. Also ich meine, warum sollte dann Apple Pay als Distributionsweg kostenlos sein? Das ist auch wieder an Absurdität nicht zu überbieten, ist aber natürlich populistisch gesehen für eine Sparkasse immer natürlich ein geiler Standpunkt. Ja, ja, würden wir machen, die müssen uns Zugriff geben, die müssen das kostenlos anbieten, die sind böse, weil sie aus Sicherheitsgründen das zuhalten und die sind böse, weil sie auch Geld wollen. Liebe Sparkasse, macht doch auch mal eure Konten kostenlos für die Kunden.
Oder seid wir ihr können böse, ein Tauschgeschäft machen, wollt? Oder? Genau, wir können ein Tauschgeschäft machen. Ihr kriegt Apple Pay gratis dafür, wir keine Gebühren mehr. Das finde ich auch gut. Ja, das war auch so eine lustige Erfahrung. Da hatte ich ja anfangs der Sendung kurz reingeschmissen bei der UBS Bank-App, die ich habe. Wenn du dich da einloggst, ich habe das schön eingerichtet, dass ich dann mit Touch-ID mich einloggen kann. Vertragsnummer ist oben eingegeben und da muss ich nur noch den Finger drauf halten. Und seit über einem halben Jahr, seit dem vorletzten App-Update, gibt's ein Ding, dass jedes zweite Mal, wenn ich in die App reingehe, dass dann die Daten da drin fehlen und ich wieder alles neu einrichten muss. Und da habe ich mich jetzt schon zweimal über Twitter beschwert und da habe ich heute Morgen noch einen Anruf von der UBS zurückbekommen, dass das auch Apples Schuld sei, weil Apple Apps, die man selten benutzt, denen die Daten rausnimmt. Die Login-Daten und solche Geschichten, weil Apple das Gefühl hat, dass das nicht nötig ist und dass sie deshalb noch bis in Oktober brauchen, bis sie da eine Lösung bereithalten. Ja, und dann habe ich gesagt, ich nutze die App ein bis vielleicht zweimal im Tag, also so selten kann das nicht sein. Und dann der zweite Ding war, dass wenn der Speicher unter 10% fällt, dass dann Apple auch Daten aus der App entfernt, gleich wie Apple ja auch Apps entfernt, die du schon lange nicht mehr genutzt hast. Und dann, ja, du sie quasi einfach wieder neu runterladen musst, dass du das kleine Wölkchen auf dem Phone hast. Ist immer einfach, den anderen Schuld zu geben. Aber ja, du hast ja noch andere, hoffentlich gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten es einleitend mit schlechten Erfahrungen vom Hauptsponsor, sprich Netz. Wie war es mit dem Bezahlen am Wacken? Du warst ja...
Ja, aber bevor ich das erzähle, vielleicht sollte ich doch mal erzählen, warum ich von der Sparkasse vor 20 Jahren weg bin. Weil es eigentlich eine zu gute Geschichte ist und die eigentlich im Kündigung könnte man jetzt mal unterbringen hier.
Ich habe ja vorher schon bei Microsoft gesagt, wir sind nicht mehr im News-Format. Passt, nimm's mit rein.
So, ich, der schon früh digital interessiert war und allem Tralala hin und her. Vor dem Internet gab es zumindest in Deutschland BTX zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bildschirmtext, BTX, gab es so Terminals, gab es auch den gleichen Blödsinn, den es jetzt auch im Internet gibt. Halt, konntest du chatten, konntest du halt irgendwelche Sachen machen, Krimskrams. Aber ein großes Anwendungsgebiet war damals auch Banking. Und damit bin ich, glaube ich, sogar eingestiegen. Ist jetzt total blöd, dass ich das überhaupt erzähle, weil ich habe mich jetzt gerade vertan. Ich dachte sogar, damit hat das noch angefangen. Aber nein. Aber daraus agierend ist zumindest mein Interesse entstanden, damals früh auch Online-Banking zu benutzen zu wollen. Und nachdem die Sparkasse Dortmund, bei der ich ja, wie gesagt, seit ich klein bin, Kunde war, das dann irgendwann mal angeboten habe, war ich Kunde der ersten Stunde und wollte dann eben nicht mehr in die Filiale, um meine Überweisung einzugeben. So, und dann habe ich halt Sparkasse Dortmund Online-Banking benutzt. Die Sparkasse Dortmund ist ja halt auch in Anführungsstrichen eigenständig. Die arbeiten ja in diesem Sparkassenverbund, aber die ganzen sind ja, einzelnen Sparkassen sind ja, ja, wie gesagt, so semi-eigenständig. So hundertprozentig stecke ich auch nicht drin. Deswegen würde ich jetzt auch nur mal über die reden und vielleicht war es bei anderen ja anders. Aber ich habe da mal eine Überweisung gemacht und das Geld ist nie beim Gegenüber angekommen. Der hat das dann halt auch, das war glaube ich auch irgendein Kauf, der hat das dann auch zu Recht dann angemahnt irgendwann. Hey, sie haben ja nicht bezahlt, tralala, Mahngebühr hin und her. Ja, habe ich gesagt, doch, ich habe das bezahlt. Hat er gesagt, nein, haben sie nicht, tralala, hin und her, Mahngebühr. So, dann habe ich gesagt, doch. Dann hat er mir seinen Kontoauszug irgendwie geschickt. Ich glaube, das war halt, also kein Händler, es war glaube ich nur eine Privattransaktion, ein eBay-Kauf oder sowas. Ja, doch, es kann sogar noch hinkommen oder irgendwas anderes. Ja, und der hat halt augenscheinlich wirklich kein Geld bekommen. Dann bin ich irgendwann mal in die Filiale rein nach ein paar Wochen und habe gesagt, hier, wir haben hier ein Problem, das müssen wir uns mal angucken. Dann wartest du schön, irgendwann kriegst du eine Sachbearbeiterin, es geht ja alles langsam und gemächlich bei so einer Sparkasse und damals. Ja, und dann saß ich da, habe das geschildert und ja, sie guckt mal nach und hin und her, so. Und dann kommt raus, die Überweisung ist an eine andere Kontonummer gegangen. Also im Endeffekt war da hinten eine Zahl zu viel dran.
Also eine andere, als du eingegeben hast, oder?
Genau, genau. Und dann sage ich, wie kann das denn sein? Und sie so, und die Konto, also das wird hinterher noch absurd, aber ich so, wieso kann das denn sein? Ich habe das doch eingegeben und hier ist sogar noch der Beleg und all sowas und hin und her. Ja, da hat die Kollegin sich vertippt. Ich so, Moment mal. Ich habe das doch eingegeben im Online-Banking. Ja, ja, aber Online-Banking, da sammeln wir den ganzen Tag die eingegebenen Überweisungen, die drucken wir dann aus und die nimmt eine Kollegin mit, geht dann rüber in eine andere Abteilung und die geben die dann in unser Banking-System ein. Und da war ich sowas von fertig und platt. Und also ich meine, das ist ja analoges Online-Banking dann. Und ich meine, das durfte mir die wahrscheinlich auch nicht gar nicht mal sagen halt. Also du dachtest ja, du gibst das ein, das ist im System drin und die drucken das auf Papier aus, tragen das rüber und wie Beamte, obwohl es keine Beamten sind, wird das dann wirklich aus dem Regal genommen und irgendwo anders eingehackt. Und wie gesagt, das Geile ist, die hat keinen Zahlendreher, die hat halt eine Zahl zu viel eingegeben am Ende. Eine Kontonummer, die laut Aussage der Mitarbeiterin damals auch gar nicht existieren kann, weil solche Kontonummern gibt's nicht. Also in der Länge.
Mit der Länge,
ja. So, dann sage ich, ja, okay, aber da muss doch ein Fehler irgendwo auftauchen oder ein System sagen, nehme ich nicht. Hat's auch nicht gemacht. Und da war ich halt so enttäuscht aufgrund der Unfähigkeit, der elektronischen digitalen Unfähigkeit der Sparkasse Dortmund, dass ich am gleichen Tag halt zur Deutschen Bank gedackelt bin, die mich halt ein paar Monate vorher wegen einer ganz anderen Sache sowas von gut und zuvorkommend behandelt haben. Und halt, dann haben sie mich gekriegt, analoge Kundenkommunikation halt. Die haben halt, die Sparkasse hat mich davor übrigens auch schon schlecht behandelt, deswegen bin ich damals zu der Deutschen gegangen, wegen was anderem, die mich dann total gut behandelt haben, obwohl ich kein Kunde war. Und dann bin ich da, hab gewechselt, bin zwei Tage später zur Sparkasse Dortmund und hab gesagt, hier, mach Konto zu. Da haben sie halt so einen Pseudo-Versuch gemacht, mich zu halten. Aber war der Mitarbeiterin dann, glaube ich, auch relativ schnuppe. Da habe ich irgendwie noch ein Guthaben auf meinem Konto gehabt von 7 €. Ja, das würden sie mir dann auf das neue Konto überweisen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin bei der Deutschen Bank. Sie so, ja, dann weiß ich Bescheid, geht schon. Ja, der Punkt war, ich war eben nicht bei der Deutschen Bank in Dortmund, sondern ich bin bei der Deutschen Bank online gewesen, die halt eine ganz andere Bankleitzahl hat. Und meine 7 € sind auch nie angekommen bei mir, weil die hat wahrscheinlich meine Kontonummer mit der Bankleitzahl von der Deutschen Bank in Dortmund damals verwendet, um den Restbetrag zu überweisen. Und wahrscheinlich, ähnlich wie bei dem Fehler, ja, ist das Geld dann irgendwo im Nichts verschwunden und müsste ja eigentlich immer noch bei der Sparkasse liegen, weil es bei der Deutschen Bank nie ankommen kann mit den Daten. So, aber da ist auch mal nie jemand auf mich zugekommen mit der Information, hey, hier ist was schiefgelaufen, wir haben hier noch 7 € von Ihnen. Also und seitdem ist die Sparkasse Dortmund und ich, glaube ich, halt auf einem sehr schwierigen Kommunikationslevel.
Kann ich mir vorstellen. Mich würde mal wundern nehmen, wie viele Gelder in welchen Beträgen da irgendwo im Nix verschwinden bei solchen Aktionen oder früher verschwunden sind oder auch heute noch.
Ja, und dafür muss es solche Dinge gibt's ja Prüfinstanzen geben. Ich meine, vor 20 Jahren war alles einfacher, das weiß ich halt auch. Da gab es zum Beispiel auch Angebote von Firmen, da, wenn man sich gut verstanden hat, hat man das Angebot gekriegt. Heutzutage musst du halt Gegenangebote, Prüfangebote einholen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Aber ich meine, in der Bank, auch selbst vor 20 Jahren, da kann ja jetzt auch nicht gemauschelt werden. Da muss doch einer fragen, wo kommt denn das Geld her, was hier noch liegt?
Ja, das ist denn das Spesenkonto vom Chef.
Naja. Okay.
Nee, lassen wir das. Das war
ich hoffe, es war zumindest mal eine nette Anekdote, wo man sich denkt, dass sowas wirklich passiert. Aber kommen wir mal zurück zum Thema Wacken. Genau.
Ja, nur noch ganz kurz, um das zu komplettisieren für die Schweizer Hörer, die hier dabei sind und mit dem BTX nicht anfangen können, also Bildschirmtextmöglichkeit. In der Schweiz hieß das Teil Videotext ohne T am Schluss und wurde damals von der PTT gestartet.
Ist aber auch ein geiles Branding, Videotext ohne T am Ende, weil Videotext mit T am Ende gibt's ja auch.
Das ist das Problem, weil es in der breiten Bevölkerung wurde es verwechselt mit dem Fernsehteletext.
Genau, der bei uns
und deshalb hat man es umgenannt. Genau, eben, völlig, sehr speziell. Aber ja, Wacken, Achim.
Genau, bevor ich nach Wacken gefahren bin, habe ich ja gesehen bei denen, dass man bei denen Cashless bezahlen kann, also bargeldlos bezahlen. Für mich ja dann ein Thema, haben wir ja jetzt auch schon drüber geredet. Habe ich gedacht, ja super, freue ich, finde ich gut. Ich will es jetzt auch nicht ausufernd hier nochmal berichten, dafür habe ich ja gerade ausufernd schon über die Sparkasse geredet. Ich habe einen Blogartikel dazu geschrieben, der ist natürlich auch verlinkt, den habe ich heute überall gepostet. Da kann man sich nochmal angucken. Ja, es gab auch jetzt auf Wacken eine Karte, die ist auch total schlecht beschrieben auf der Webseite. Da klang so, als ob du praktisch eine Eintrittskarte hast, die du eigentlich nicht hast, weil du hast so ein Bändchen. Und deine Eintrittskarte ist deine Wacken-Card, mit der du halt Guthaben draufladen kannst, also wie so eine Prepaid-Kreditkarte, und dann kannst du überall bezahlen, außer halt ein paar im Dorf. Es gibt so ein Wackendorf, da sind ein paar Stände, die benutzen das nicht, aber alle auf dem Festival an sich und die Bierstände, die würden das nehmen. Habe ich gedacht, geil, finde ich gut. Und ja, Ende der Geschichte ist, wie gesagt, es gab schon nicht diese Eintrittskarte. Die Karte an sich, die musste ich mir auch noch aktiv besorgen. Die haben sie mir noch niemals gegeben. Dann lädt man da Geld drauf, geht zum Stand, holt sich zwei Bier, hält das vors Lesegerät. Ist übrigens NFC-Technologie. Und dann sagt der Lesegerät, kein Guthaben drauf. Und ich habe auf dem Telefon noch stehen, hier, ich habe 50 Euro draufgeladen. Nee, wenn man Guthaben drauflädt, dann muss man die Karte nochmal an einem Terminal validieren. Dann wird theoretisch aus der Cloud, wo drin steht, dass die Karte eigentlich Guthaben hat, die wirklich faktisch auf die Karte geschrieben, damit die Terminals wahrscheinlich ohne direkte Internetverbindung einfach nur von der Karte abbuchen können. Ja, das ist natürlich so semi-optimal und gibt einem natürlich auch null Flexibilität. Das heißt, wenn ich kein Geld habe, auf der Karte kann ich nicht mal eben übers iPhone halt Geld draufladen, sondern das kann ich schon machen, aber da muss ich nochmal durchs halbe Festival laufen, die Karte aktivieren, um dann mir wieder auf dem Rückweg irgendwo ein Bier holen zu können. Mhm. Also, das ist im Endeffekt Wertmarkensystem. Weil Wertmarken kann ich auch immer nur an einem Ort holen. Die beschränken mich halt auch in dem, was ich ausgeben kann, eben nur die Anzahl Wertmarken, die ich gekauft habe, in dem Moment halt der Betrag, der ich auf der Karte hatte, als ich ihn aktiviert habe. Ja, also das war dann nicht so richtig bargeldlos. Noch dazu kommt, dass irgendwie, also auch die Karte, also die heißt WOA-Card, das System nennt sie Wacken-Card. Wacken hat aber mit der Wacken-Card, die nicht die WOA-Karte ist, die ich jetzt benutze, also Verwirrung ist wahrscheinlich jetzt schon groß bei den Hörern, eine eigene Kreditkarte im Angebot, die sie übrigens mit der Sparkasse so und so rausgibt, witzigerweise, jetzt kommt doch mal ein Schuh raus, Sparkasse, wo ich drauf geguckt habe, die zumindest laut Beschreibung und Bild eben auch keine NFC-Funktionalität hätte, was eigentlich der beste Weg wäre, dass die einfach alle Lesegeräte mit einer Online-Verbindung versehen und ich dann einfach mit meiner NFC-Kreditkarte, EC-Karte, was auch immer bezahlen kann, die mittlerweile ja gefühlt auch fast alle Leute haben. Jetzt übertrieben gesagt halt. Aber es ist eben nicht so, dass eben nur von 100 Leuten haben nicht nur 5 so eine NFC-Kreditkarte, sondern eher 50. Oder vielleicht sogar 60 oder 70. So. Das andere, also der einzige Vorteil, also den richtigen Vorteil habe ich ja nicht gesehen, ist halt, ja gut, wenn du das Ding verlierst halt, dann ist es halt wie Bargeld verlieren. Aber mein Gott, selbst da ist ja sogar der Vorteil beschränkt, weil wenn ich eine Kreditkarte verliere, kann ich sie direkt sperren, oft sogar online, wenn es mir auffällt, und bin auch durch andere Mechanismen geschützt und muss teilweise ja auch null Betrag bei Missbrauch zahlen. Das Positive, was ich über die Wacken-Card sagen kann, so als sag ich mal, ist halt weniger Zahlungsmittel, modernes Zahlungsmittel, sondern mehr digitale Wertmarke, wie ich finde, ist, dass halt das Guthaben, was du drauf hattest, nach dem Ende des Festivals, wird dir der Restbetrag automatisch auf das Konto, was du hinterlegt hast, zurücküberwiesen. Also automatisch, du musst nichts antreten, das finde ich halt gut. Was dazu auch führt, dass ich entsprechend auch einen hohen Betrag draufgeladen habe, damit ich auch immer was dabei hatte, weil ich muss es ja aktivieren, deswegen geht das nicht mit so kleineren Beträgen oder auf einmal habe ich halt keins. So, und das Geld wird jetzt zurücküberwiesen. Wäre es nicht so, hätte man natürlich immer nur wenig aufgeladen, weil man halt am Ende nichts überbehalten möchte.
Da kann ich eine kleine Parallele ziehen. Wir hier im Dorf haben auch ein Open Air, was einmal jährlich stattfindet, war auch Ende des letzten Monats, also Ende Juli war das gerade. Und da hast du auch, du hast ein Armbändchen, worüber du an den ganzen Terminals, sein Food-Dinger und Bars und so weiter bezahlen hast können, so eine NFC-Geschichte. Und die konntest du an diversen Points aufladen, also wie heißen die Dinger? Ein Geldautomaten hattest an diversen Orten, wo du rangehen konntest, da quasi dein Bändchen einlesen konntest und dann deine Karte, sei es EC oder Postkarte oder Visa, Mastercard, hast reinshoppen können, sagen so und so viel Geld überladen, dann hattest das da drauf gepackt. Und dann bist du einfach gegangen und hast damit bezahlt. Und im letzten Jahr war es eben, oder in den letzten beiden Jahren war es auch so, dass wenn du zu viel drauf hattest, musstest du ins Nachbardorf, in die Filiale gehen. Und dass es ja doch einige Leute gibt, die ja von weit her angereist sind, die konnten dann am Sonntag nicht noch auf die Bank gehen, die hatten dann einfach da Geld drauf, an das sie nicht mehr gekommen sind. Und in diesem Jahr ist das Teil jetzt an ein Bankkonto geknüpft, wo auch das Aufladen noch einfacher war, wo du dann automatisch spätestens 15 Tage nach dem Event deinen Restbetrag wieder zurückgeschrieben bekommen hast. Und du hattest die Möglichkeit, quasi ein Auto-Top-Up, wie sagt man, aufladen. Quasi du sagst, es lädt immer wieder, wenn ich unter 20 Schweizer Franken gehe, lädt es mir weitere 50 oder 100 Franken obendrauf automatisch, bis zu dem Punkt, wo du sagst, ja, da nicht mehr weiter. So klingt ein bisschen besser in dem Fall als die Wackenlösung.
Und wie gesagt, am Ende des Tages ist mein Fazit eigentlich auch, es gibt ja mit NFC und also NFC-Kreditkarten, NFC-EC-Karten, es gibt ja ein etabliertes Zahlungssystem, was stinknormale Karten, die jeder hat, ermöglicht, via NFC digital zu bezahlen. Und warum wird das nicht einfach eingesetzt? Warum werden wieder X-Insel-Lösungen benutzt? Wir hatten das auch mal in Fußballstadien hier. Da hat ja irgendwie jedes Stadion, jede Mannschaft ihre eigene Bezahlkarte gemacht. Immer mit dem Tenor, das geht dann alles schneller. Ja, und am Ende der Punkt mit dem Tenor halt, dann hast du Guthaben da drauf, was du nicht verbrauchst. Klar, ich meine, Zinsgewinne sollen sie machen, da regen sich auch noch Leute drüber auf, das verstehe ich auch nicht. Aber teilweise behalten die das 0, einfach da drauf 0. Und dann läuft die Karte aus und dann ist das Geld weg. Weil du es auch gar nicht so einfach zurückbuchen kannst. Das war sogar eine Art, sag ich mal, Geschäftsmodell. Und mit deiner Karte von deinem Verein kannst du natürlich nur in deinem Stadion zahlen. Dann gab es, glaube ich, mal so einen Mittelweg. Und Bargeld haben sie, glaube ich, damals erstmal komplett eliminiert. Dann fingen die ersten an, die haben gesagt, wir machen beides. Unsere eigene Karte und Bargeld, nachdem die Fans revoltiert haben. Oder wie sagt man, rebelliert haben. Genau, das, ist das richtige Wort. Dann gab es, glaube ich, halt zumindest irgendwie welche, die dann auch stadionübergreifend funktioniert haben, wenn die vom gleichen Dienstleister waren. Das ist so jetzt so Semi-Halbwissen, da müsste ich auch nochmal recherchieren. Aber es gibt ja einfache Möglichkeiten und standardisierte, die einfach etabliert sind. Und ich verstehe nicht diese Insellösungen. Außer von vornherein, ich habe eh schon so ein schäbiges Geschäftsmodell, wo ich sage, mein Vorteil ist schon, dass Leute ihr Geld nochmal drauf lassen und das vielleicht nicht mehr abholen. Und wenn ich mit so einem Geschäftsmodell schon rangehe, das finde ich eh schon.
Beim Schweizer Dienstleister Twint, also der Lösung Twint, die eben die meisten Schweizer Banken unterstützen, die haben das zum Launch ganz am Anfang damals nur unter den Presseleuten damals gesagt, weshalb sie das machen, weil sie möchten die Daten nicht an Apple und Google verlieren, was sie ja nicht tun, weil es anonymisiert ist, aber das ist eine andere Geschichte. Sie möchten die Daten selber haben und die nutzen, um Werbung zu schalten, um die Kundendaten zu verkaufen. Das haben sie nachher nie mehr gesagt, aber damals, wo ich dabei war beim Vorstellung, haben sie das so kommuniziert. Ist das bei den Lösungen nicht auch so? Oder ist es mehr einfach, wir wollen was Gebrandetes haben, quasi?
Du, ich weiß es nicht, aber im Endeffekt, wenn das der Grund ist, ist es trotzdem falsch. Also was heißt falsch? Also es ist halt null kundenfreundlich und wenn ich mir halt angucke, wie das woanders funktioniert in der Welt. Also jetzt mal ganz abgesehen vom Bargeldlos generell. Aber ich war halt vor 5 Jahren oder 4 Jahren in London auf dem Wireless Festival. Da habe ich halt alles stinknormal, halt an jedem Stand halt, also jetzt wirklich nicht an jedem Stand, muss ich auch ehrlich sagen, aber halt zum Beispiel, wenn ich Merchandise gekauft habe oder halt Getränke, Essen, da konnte ich ganz einfach halt meine Karte vor ein NFC-Lesegerät halten, meine Kreditkarte, genau wie ich es in jedem englischen Pub machen kann seit Jahren, wenn ich ein Bier bezahle. Deswegen, ich habe mir jetzt auch mal überlegt, ich reise ja durchaus viel und ich habe, glaube ich, schon seit 10 Jahren mir keine Währung mehr von der Bank geholt. Und also jetzt gibt es so ein paar Ausnahmen und eigentlich halt, wenn Not am Mann ist, dann gehe ich zum Geldautomaten und hole mir dann vor Ort einfach die lokale Währung, wenn ich sie brauche, was eigentlich auch selten bis gar nicht mehr stattfindet. Also meine letzten 8 London-Trips, ich habe keinen einzigen Pfund in der Hand gehabt.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe auch gerne digitales Geld und nicht noch irgendwelche Noten.
Aber und weil ich halt jetzt ja auch so viel rumkomme und das auch nicht mein Steckenpferd ist, aber ich ja immer davon ausgehe, ich komme bargeldlos durch die Welt und das funktioniert ja wirklich mit meiner Kreditkarte. dass ich jetzt mit dem Wacken-Artikel im Blog halt auch einfach, habe ich auch gestern auf Twitter rausgehauen, ich glaube, ich mache da eine Serie raus. Also ich habe eigentlich noch so semi zusammengeschrieben, schon Bargeldlos in Dubai fertig, dann Bargeldlos in London. In London gab es auch eine geile Brauerei, die hat als Test gemacht, das war eine kleine lokale Brauerei, die haben gesagt, wir sind cashless und haben gesagt, wir nehmen auch kein Bargeld. Also wirklich total cashless gesagt, halt die meisten. In einem Pub kann ich natürlich auch noch bar bezahlen zum Beispiel. Es geht natürlich auch bargeldlos, aber ich habe auch oft die Option. Aber die kleine Brauerei hat gesagt, wir wollen kein Cash. Es ist viel zu viel Aufwand, da musst du Gewechselgeld haben und hin und her, wir machen cashless. Weil ihr habt ja alle eine Karte. Und ich habe, also es ist auch 2 Jahre her, dass ich bei denen war. Die hatten auch, ist ja ganz witzig, weil Johnny Cash, dieser Sänger, der ehemalige, hier so Rock'n'Roll, weil er halt Cash heißt, den haben die als Foto auch immer Johnny Cash genommen und den wie auf so einem Verkehrsschild durchgestrichen angezeigt, als Cashless. Das ist auch witzig gewesen. Und das waren gute Jungs, U-Brew war das, glaube ich. Ich habe auch mit denen gesprochen und die waren, glaube ich, 2 Wochen in der Testphase. Die wollten das einfach mal austesten. Und die ersten 2 Wochen waren die total begeistert halt. Es gab keinen Kunde, der darüber gemeckert hat. Es gibt kein Problem und für sie ist es einfach weitaus einfacher gewesen, sich ihrer Kompetenz zu widmen und das war halt Bier brauen und Bier ausschenken.
Das ist ja was ich mir an jedem so Fastfood und Foodstand wünschen würde. Auch bei den in Einkaufsläden intern, wenn du so Offentheken hast und so weiter, da würde ich mir unbedingt wünschen, dass die kein richtiges Geld anfassen. Auch wenn sie Handschuhe tragen und so weiter, sie nehmen es immer wieder mal das Dreckige. Entschuldigung, das ist teilweise wirklich Klischee in der Schweiz voller Kokain. Dreck und Drogen, weiß ich was dran. Nee, das will ich nicht im Essen haben.
Ja, absolut. Und genau, deswegen werde ich halt einfach mal so von diversen Reisen, Hongkong steht ja auch wieder an demnächst, China, WeChat Pay, müssen wir gar nicht drüber reden, ist noch eine ganz andere Kiste, ist ein Riesengigant. Und da werde ich jetzt regelmäßig was zu schreiben.
Da dürfen wir doch gespannt sein. Link, wie immer, in geektalk.ch bei der 3818 zum Nachlesen, eben was jetzt über das Wacken war und dann eben auch die fortfolgenden. Reisen ist ein gutes Stichwort, um den Podcast auch mal mit dem letzten Thema noch reinzunehmen. Wir sehen uns dieses Jahr noch 2-mal, habe ich gesehen.
Ja, auf jeden Fall 2-mal. Ja.
Mindestens 2-mal, so rum wollte ich, genau. Ja. Zum einen, zum ersten jetzt mal in Berlin, da reise ich in deine Richtung und das nächste Mal dann in Basel, aber da sprechen wir vielleicht ein anderes Mal darüber.
Genau.
Berlin, was machen wir in Berlin, Achim? Ja, vielleicht noch einen kurzen Ausblick für unsere Hörer.
In Berlin ist halt wie jedes Jahr wieder die IFA, die internationale Funkausstellung. Und da haben wir uns ja schon 2-mal mindestens getroffen, weil ich ja durchaus auch mal bei der IFA gearbeitet habe, also auf der IFA für meinen ehemaligen, für meine ehemalige Firma, also nicht für meine Firma, sondern für die Firma, für die ich gearbeitet habe. Dann halt auch mal so in meiner Freiberuflichkeit beauftragt war, ja, und dann auch mal privat da war. Berlin ist ja eh meine Reise wert. So, aber diesmal gehen wir zusammen hin für den Geek Talk.
Und werden da das eine oder andere Video machen. Also wir werden ein bisschen mit Video experimentieren. Wir haben ja vor, jetzt ist auch schon wieder ein Weilchen her, das Format Geek Talk TV mal aktiviert, sagen wir mal so, mit dem ersten Testgeschichte. Und da möchten wir das Ganze dann ein bisschen vor Ort machen, ein bisschen mal schauen, was wir da vor die Videokamera bekommen, für das Smartphone, vor das Device, was wir dann nehmen zum Filmen.
Genau, mit Geek Talk TV haben wir ja mal versucht, halt auch mit einem Format einen Test ran zu machen, was wir auch weitermachen wollen, aber Geek Talk TV ist natürlich halt auch einfach unsere Marke für Videocontent und da bietet sich Videocontent von der IFA natürlich auch sehr gut an und ich freue mich schon drauf, was wir da zusammen hinkriegen oder auch mit unseren Partnern, die uns da unterstützen.
Vielleicht, wenn es der ein oder andere Hörer auch an der IFA ist, darf er sich gerne auch bei uns melden. Ich denke vielleicht, dass irgendwo zwischendurch haben wir auch mal Zeit für ein kurzes Hallo oder was sagst du immer, für ein Bier.
Ich sage immer für ein Bier, damit kriegst du mich immer. Da habe ich auch länger Zeit, da sind noch 2 Biere drin.
Wunderbar, ich gerne Mineral. Oder je nachdem, wenn ich schon länger auf den Beinen bin, mal auch ein Red Bull. Aber ja, genügend der Getränkenamen und Möglichkeiten, die es so gibt. Ja, ich bin schon sehr gespannt und ja, würde sagen, nächste Woche hören wir uns wieder, oder?
Ja.
Oder hören die Hörer uns wieder.
Genau.
Somit bedanke ich mich vielmals, Achim.
Ja, ich bedanke mich bei dir auch und natürlich auch bei den Hörern.
Freuen uns auf eure Rückmeldungen und euer Feedback über den Weg, den ihr auch immer einschlagen werdet. Und ja, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.